Hier ist Ihr Domradio am Sonntag mit Carsten Döpp. Das letzte Wort hat immer der Papst. Das haben wir zuletzt noch in Rom immer wieder gehört, nach den Beratungen bei der Weltsynode. Ja, und damit ist der Papst tatsächlich der letzte absolute Herrscher in der westlichen Welt. In den Königshäusern gibt es sowas ja schon lange nicht mehr. Ulrich Nersinger ist am Telefon, unser Vatikanexperte. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr Nersinger, lassen Sie uns reden über die Bedeutung dieser absoluten Herrschaft für die Entscheidung in der Kirche. Also klären wir doch als erstes, was bedeutet diese Macht für den Papst?
Ja, also ich würde gar nicht so sagen, dass es in erster Linie für den Papst etwas ist, was er frei und was er ungehemmt ausüben kann, sondern es ist für ihn auch eine Verpflichtung, eine Verantwortung, die er ausübt. Durch diese Machtfülle, die er hat, die er besitzt.
Hm. Woraus besteht denn diese Machtfülle?
Ja, dass er doch in den entscheidenden Punkten der Kirchenverwaltung, der Kirchenführung doch, wenn man es genau nimmt, letzthin das alleinige Verfügungsrecht hat. Also wenn man mal den Codex Iuris Canonici, also das Kirchengesetzbuch zur Hand nimmt, dann sieht man also an vielen Formulierungen, so ab dem Kanon 331, was das bedeutet. Also das Kirchenrecht spricht davon, dass der Papst Kraft seines Amtes in der Kirche über die höchste, volle, unmittelbare und universale ordentliche Gewalt verfügt, die er immer frei ausüben kann.
Hm. Warum hat sich die katholische Kirche für solch ein Modell entschieden?
Ja, ich denke, das geht auch aus der Religion selber hervor, denn wir haben ja eine Religion fast die meisten Religionen sind ja hierarchisch geordnet. Und von daher ist das eigentlich eine Logik, die da sich entwickelt hat.
Kennen Sie oder gibt es andere Religionen mit solch einem absoluten Herrschermodell?
Das kann man schwer vergleichen. Also da müsste man sich jede Religion einzeln genau anschauen. Aber natürlich haben die meisten Religionen einen Anspruch oder auch der sie führt oder der sie verkörpert, hat natürlich einen solchen Anspruch.
Bei den Königen, da wurde die Macht vererbt. Wäre das theoretisch bei einem Papst auch möglich?
Das war die große Befürchtung, die man in der Renaissance hatte. Also zu Zeiten der Borgia war tatsächlich die Überlegung, ob der Papst sich entscheiden könnte, das Papsttum erblich zu machen. Und das, was uns verblüfft war, vermutlich, also auch nicht nur die damaligen Leute, sondern auch die heutigen Gläubigen, wäre theoretisch möglich. Das Papsttum ist zwar eine göttliche Einsetzung, aber die Art und Weise, wie ein Papst gewählt oder ernannt wird, liegt in der kirchenrechtlichen Verfügung. Also man kann, das ist kirchenrechtliche Materie, nicht göttlichen Rechts. Also man kann also einen Papst wählen lassen durch ein Gremium, heute durch das Kardinalskollegium, man kann dieses Gremium einschränken, aber man kann theoretisch, kann der Papst auch eine andere Verfügung treffen. Er kann also Er könnte, das wird er wahrscheinlich nie tun, er könnte es auch erblich machen.
Wenn Sie mal zurückschauen, gab es mal einen Papst in all den Jahren, der seine Macht besonders ausgenutzt hat?
Ja, da fällt mir zunächst einmal Boniface VIII ein. Boniface VIII hat natürlich da also sehr auf seinen Machtanspruch gepocht. Also es soll gesagt haben, ego sum Caesar, ego sum Imperator, ich bin Caesar, ich bin der Kaiser. Das war natürlich auch im Gegenübersein zum Kaisertum. Und das ist ja auch das Interessante. Wir haben ja mit dem Papst in zweifacher Weise einen absoluten Herrscher. Das heißt, im kirchlichen, rein kirchlichen Bereich, obwohl die absolut ja eigentlich nicht heißt, ob absolutistisch, sondern er übt diese Macht ja meistens mit dem Bischofskollegium zusammen aus. Mhm. Aber im staatlichen, also als Souverän des Vatikanstaates, gehen alle drei Gewalten, die wir als Staatsgewalt kennen, also die Gesetzgebung, die ausführende Gewalt und die Rechtsprechung, allein vom Papst aus. Alles, was im Vatikanstaat zum Beispiel an einem Urteil gefällt wird, wird im Namen des Papstes gefällt. Oder der Papst kann hier völlig frei verfügen, wie er den Vatikanstaat führen möchte. Also er ist da der wirklich absolute Herrscher.
Wie geht denn Papst Franziskus mit seiner Macht um? Wie würden Sie das bewerten?
Ja, ich denke, er weiß ganz, ganz genau, welche Macht er hat. Und er zeigt ja auch immer wieder, dass er diese Macht also doch sehr souverän ausübt. In vielen Entscheidungen, auch in Willensbekundungen. Und sogar wenn er jetzt, gehen wir mal auf die Synodalität, das Synodale der letzten Wochen oder der letzten Zeit zurück, das ist, wenn man das überspitzt formulieren möchte, ist das, also ich wage das mal so zu formulieren, ja auch faktisch ein Gnadenakt des Papstes. Also der Papst gewährt das. Also das, gut, das ist eine schwierige Materie, aber wenn man das mal auf das rein rechtliche bezieht, dann ist das eine Gewährung des Papstes. Der Papst sagt, also wir können das so und so machen. Aber wir sehen ja auch, dass der Papst sich ja in dieser Umsetzung der Synodalität ja auch noch zurückhält.
Ja, richtig. Ja.
Nicht, er hat also jetzt, also wir haben, er hat zwar gesagt, ja, die Entschlüsse, die Beschlüsse der Synode können wir approbieren, aber wir haben keine Rechtsform bisher. Ne? Also man kann sich rechtlich auf nichts berufen.
Glauben Sie, dass der Papst bis in alle Ewigkeit dieser absolute Herrscher bleiben wird?
Ja, wenn wir wirklich auf die Religion, auf den Glauben selber schauen, wird er das wohl sein, denn auch wenn er verzichtet, dann ist ja das Kuriose, dass er aus seiner Machtfülle heraus verzichtet. Also es bleibt immer ein sehr, sehr schwer zu fassendes, eine schwer zu fassende Materie, weil er letztendlich immer der Entscheidende ist, der etwas verfügt.
Mhm. Das sagt Ulrich Nersinger, unser Vatikanexperte im Domradio am Sonntag. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Gerne.
Tschüss.